lehne alles ab, was uns ans Dritte Reich erinnert.
Ohne Haare, breit gebaut, rechte Meinung.
Ich denke schon, dass wir ein Problem damit haben und dass wir auch dagegen vorgehen müssen.
LAP. Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus Erfurt.
Das LAP-Magazin jetzt im März. Heute ist der 11. März, wenn ihr das gerade live hört. Ansonsten in der Wiederholung ist schon der 12. März.
In beiden Fällen am Mikrofon Jana
und Christine. Herzlich
willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum LAP-Magazin. Alle zwei Wochen stellen wir in dieser Sendung Menschen, Projekte, Ideen vor für ein vielfältigeres Erfurt, sprechen aber auch über Bedrohungen, die es gibt für eine demokratische Gesellschaft. Und auch in den kommenden 60 Minuten haben wir für diese Themen verschiedene Beiträge rausgesucht und nochmal hervorgeholt.
Wir beschäftigen uns mit Veranstaltungstipps, denn derzeit laufen ja deutschlandweit und so auch in Erfurt die jüdisch-israelischen Kulturtage. In Erfurt und ganz Thüringen sind diverse Veranstaltungen geplant und in der Umsetzung. Und einige möchten wir euch vorstellen, die auch in Erfurt stattfinden.
Inhaltlich sprechen wir oder lassen wir sprechen über ein aktuelles Thema, das nämlich drei Buchhandlungen in Deutschland der Buchhandlungspreis verwehrt geblieben ist. Sie wurden von der Nominierungsliste gestrichen von Kulturstaatsminister Weimer. Und Radio Dreieckland hat darüber mit dem Göttinger Rechtsanwalt Sven Adam gesprochen. Was ist denn daran so schlimm, wenn man die ausschließt? Was steht dahinter? Und machen euch auch auf eine Kampagne aufmerksam, wie diese Buchläden unterstützt werden können. Konkret geht es hier um Buchläden in Berlin, in Bremen und in Göttingen.
Wir gehen auch in dieser Sendung wieder zurück nach Erfurt danach. Und zwar möchten wir euch ein Bildungsangebot vorstellen, was durch die Naturfreunde Jugend hier in Erfurt angeboten wird. Hier geht es um Fake News. Näheres dazu im zweiten Teil der Sendung.
Und Musik haben wir natürlich auch in der Musikrubrik Coole Cover. Und wir steigen direkt ein, nicht mit einem Coversong, sondern was hast du ausgesucht, Jana?
Wir steigen mal ein mit was Älterem. Und zwar mit Red Hot Chili Peppers.
Tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow, seem just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for them. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow, I see just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Red Hot Chili Peppers mit Road Trippin'.
Ein sehr guter Song für Road Trips, also Urlaubsausflüge mit dem Auto, wie auch immer. Und wir gehen jetzt im ersten Beitrag hier in der Sendung auch auf die Straße, aber nicht um Urlaub zu machen und durch die Gegend zu fahren, sondern um einen Begriff näher kennenzulernen, der am letzten Wochenende auch auf der Straße hier in Erfurt häufig zu hören war.
Lösen wir auf, oder?
Ja.
Welcher Begriff das ist? Das ist der Begriff Flinter. Denn in unserer Rubrik Klugscheißen mit dem LAP, was bedeutet eigentlich, möchte Donata euch jetzt den Begriff Flinter näher bringen.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Boah, Klugscheißer mag keiner.
Klugscheißen mit dem LAP.
Flinters, die Nerven sind Flinters, die leben. Lass uns das System aus den Angeln heben. Flinters, die Nerven sind Flinters, die leben. Lass uns das System aus den Angeln heben.
Der Begriff Flinter begegnet uns immer öfter, ob auf Demos, in queeren Räumen oder auf Social Media. Flinter steht für F, Frauen. Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem zur Geburt zugewiesenen Geschlecht, in dem Fall weiblich, übereinstimmt. L. Lesben. Ein Begriff für homosexuelle Frauen. I. Interpersonen. Menschen, deren Geschlechtsmerkmale sich nicht eindeutig weiblich oder männlich zuordnen lassen. N. Nicht-binäre Personen. Menschen, die sich nicht ausschließlich als weiblich oder männlich identifizieren, sondern außerhalb der binären Geschlechtsordnung. T. Transpersonen. Menschen, deren Identität nicht mit dem zur Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. A. Agender-Personen. Das sind Menschen, die sich als geschlechtslos oder geschlechtsneutral empfinden oder sich nicht zuordnen können oder wollen. Geschrieben wird Flinter meist zum Schluss mit einem Sternchen. Dieses bedeutet, dass die Liste nicht abgeschlossen ist, sondern weitere geschlechtliche Identitäten mit gemeint sind. Alle diese Gruppen erleben mehrfache unterschiedliche Diskriminierung, jedoch nicht immer 1:1 die gleiche Diskriminierung, aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität, eben weil sie nicht in die klassischen männlich dominierten Machtstrukturen passen. Diskriminierungen treten zum Beispiel auf in der Medizin, auf der Arbeit, im Alltag oder in der Sprache. Flinter bedeutet auch Solidarität untereinander, gemeinsame Kämpfe für Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung. Flinter ist ein inklusiver Begriff, der zeigt, wer vom Patriarchat betroffen ist und wie. Feministische Kämpfe sind nicht exklusiv für Cis-Frauen. Flinter sollte dabei auch kein Synonym für Frauen oder weiblich gelesene Personen sein. Flinter bedeutet nicht alle außer Cis-Männer. Es ist kein Ausschluss, sondern man schafft bei Flinter-Veranstaltungen oder bei Flinter-Only-Toiletten einen Schutzraum. Das bedeutet Sicherheit, Vertrauen und Solidarität ohne eine cis-männliche dominierte Dynamik.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Boah, Klugscheißer mag keiner.
Klugscheißen mit dem LAP.
Danke, Donata, an der Stelle für den Begriff Flinter.
Danke für dein Klugscheißen. Du hast uns diesen Begriff mal näher auseinandergenommen. Nachhören könnt ihr das bald online unter radiofrei.de unter dem oder in dem Artikel Klugscheißen mit dem LAP. Dort findet ihr noch viele, viele weitere Begriffe, von denen wir manchmal gar nicht so genau wissen, was sie eigentlich bedeuten. Und verschiedene Redakteurinnen hier bei Radio Frei nähern sich immer mal wieder solchen Begriffen, versuchen Erklärungen zu finden und alles ein bisschen verständlicher zu machen.
Vielleicht nochmal ein interaktives Element an der Stelle. Wenn euch Begriffe interessieren, die wir auch euch mal erklären können auf diese Art und Weise, schreibt uns gerne E-Mail an redaktion@radio-frei.de. Wir machen erstmal weiter mit Musik und dann geht's um Bücher, um Buchhandlung.
Ah ja, und um die Frage, was ist eigentlich Demokratie, was ist nicht Demokratie, wenn drei Buchhandlungen der Buchhandlungspreis quasi gar nicht erst zuerkannt wird, zugestanden wird, sie von der Nominierungsliste genommen werden, ohne Gründe dafür zu erfahren. Womöglich sind sie in Anführungszeichen zu links. Mehr dazu gleich in einem Interview. Welche Musik hast du ausgesucht, Jana?
Wir hören jetzt The Magic Key von One T.
Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 9T, booty me. From up here, life seems so small. What's the meaning of it all? Missed the way it used to be. 1T, 9T, booty me. Could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cool T. Tuxedos made of snow. Is there something I should know? Mama, pop, and little bro. Denim gone so long ago. Could this be paradise at last? The first test I've ever passed. I miss my OT crew. Can't have to live without them.
I just wish they only knew.
May they have lived without a home, but my homies loved me, kept me warm. Taught me to forget about the game. Money, hatred, hunger, pain. This sudden end to my days makes me wish I had changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 9T, booty me.
Missing your magic crew. Missing your
Da hat sich schon die nächste Musik reingedrängelt.
Reingeschlichen hat sich die nächste Musik. Ihr gehört gerade das LAP-Magazin bei und auf Radio Frei. Wir beschäftigen uns mit Demokratie, mit Projekten, mit Menschen, mit Initiativen, die Erfurt solidarischer machen, die inkludieren wollen, die Erfurt vielfältiger machen wollen und natürlich auch mit Problemlagen rund um demokratische Strukturen, die es in Deutschland und in Erfurt gibt. Und somit kam auch die Idee zum nächsten Beitrag zustande.
Denn was haben der Golden Shop in Bremen, die Rote Straße in Göttingen und der Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin gemeinsam? Ja, sie sind Buchläden. Und diese drei Buchläden wurden ausgeschlossen vom diesjährigen Buchpreis von der Preisträgerliste des Deutschen Buchhandlungspreises. Ausgeschlossen wurden sie im Februar von Wolfram Weimer, dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Von der Nominierungsliste wurden die drei Buchläden gestrichen. Eine transparente Begründung dafür gibt es zunächst nicht. Das hatte bundesweite Medienberichte und Kritik auch zur Folge. Die Buchläden haben rechtliche Schritte angekündigt gegen die Entscheidung von Weimer. Sie fordern Transparenz darüber, warum sie ausgeschlossen wurden und möchten wieder nominiert werden für den Deutschen Buchhandlungspreis. Und seitdem scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen, denn mittlerweile am 10. März wurde die Preisverleihung des Deutschen Buchhandlungspreises ganz abgesagt von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Eben weil die Debatte rund um den Ausschluss der drei Buchhandlungen eskaliert ist, sehr kontrovers diskutiert wurde. Die Jury des Buchhandlungspreises hat sich hinter die drei Buchläden gestellt und es gibt weitere Solidarität mit unabhängigen Buchhandlungen, zum Beispiel durch die Initiative Lesen hilft. Und inmitten all dieser Ereignisse hat Radio Dreieckland in Freiburg ein Interview zu diesem Thema geführt. Sie haben gesprochen mit Sven Adam. Sven Adam ist Rechtsanwalt in Göttingen und sie haben darüber gesprochen, was es bedeutet, wenn Buchhandlungen von diesem Buchhandlungspreis ausgeschlossen werden. Warum einfach? Was hat eine Verfassungsschutzprüfung damit zu tun? Was ein Haberverfahren? Was ist das eigentlich? Darum geht es in folgendem Interview von Radio Dreieckland mit dem Rechtsanwalt Sven Adam aus Göttingen. Und in der ersten Frage wollte Radio Dreieckland wissen, was denn daran eigentlich so schlimm sei, dass die Buchhandlungen von einer Preisvergabe ausgeschlossen wurden.
Wir haben einen Verfassungsschutz, der sich anmaßt, als Angebot sozusagen an andere Ministerien möglicherweise in den kulturellen Betrieb einzugreifen, indem man behauptet, irgendwas zu haben, ohne sagen zu müssen, was man hat, und dann sogar noch halt als willfährigen Erfüllungsgehilfen dann irgendwie einen Preisverleiher, einen Kulturbeauftragten zu haben, der aufgrund von nebulösen und nicht mal halt irgendwie dargebotenen Erkenntnissen halt eben sogar jemanden einen Preis verwehrt, der von einer fachkundigen Jury schon bereits bestimmt worden ist, dass man diesen Preis bekommen soll. Also wir haben es hier mit einem eklatanten und tatsächlich in dieser Art auch einmaligen und erstmaligen Eingriff in den kulturellen Betrieb, in die Kulturfreiheit zu tun.
Jetzt wurden linke Buchhandlungen da ausgeschlossen. Ist es für linke Buchhandlungen nicht fast ein bisschen merkwürdig, sich auf einen staatlichen Buchpreis zu bewerben?
Ja, es ist halt ein Buchhandlungspreis. Die linke Buchhandlungen sind natürlich auch Teil der Buchhändlerinnen und Buchhändler in Deutschland. Und natürlich werden durch solche Preise halt irgendwie auch besonderes Engagement ausgezeichnet, insbesondere halt irgendwie auch was die Teilnahme am zivilgesellschaftlichen Leben angeht oder was halt irgendwie die Förderung von Buchhandel, von Literatur als solcher angeht. Und natürlich bewerben sich halt irgendwie auch linke Buchhandlungen, halt irgendwie, was solche Preise angeht, weil sie natürlich auch Teil des Literaturbetriebs sind und des Buchhandels als solcher. Es gibt ja jetzt auch keinen Grund, warum linke Strukturen sich nicht halt irgendwie auch auf Preise bewerben sollten, die von staatlichen Stellen ausgelobt werden.
Ihr wollt jetzt gegen das sogenannte Haber-Verfahren vorgehen. Ist es denn nicht okay, dass der Verfassungsschutz geförderte Projekte und Projektträger überprüft? Man will doch wissen, wo staatliches Geld hinfließt, oder?
Der Verfassungsschutz hat einen Auftrag. Der Verfassungsschutz hat den Auftrag, die Verfassung zu schützen und hat den Auftrag, letztendlich Informationen zu sammeln über Verfassungsfeinde. Damit haben wir es hier aber nicht zu tun. Und der Verfassungsschutz ist sehr eingehegt, nenne ich es mal, auch vom Bundesverfassungsgericht dahingehend, was er denn hinsichtlich seiner Daten, die er vermeintlich hat, überhaupt weitergeben darf, an wen er es weitergeben darf und unter welchen Umständen er es weitergeben darf. Und was wir hier halt haben, ist eine Einflussnahme des Verfassungsschutzes auf eine Preisvergabe, also auf den Kulturbetrieb. Und dadurch, dass er behauptet, etwas zu haben, ohne es zu sagen, was er hat. Also das ist ja dieses Haber-Verfahren ist ja auch so unfassbar intransparent. Also wir haben ja sogar die Situation aktuell, dass unsere Buchhandlungen, also unsere Mandantinnen und Mandanten, Entschuldigung, überhaupt gar keine Erkenntnisse darüber haben, was denn über die angeblich vorliegen soll. Und der Verfassungsschutz jetzt sozusagen Informationen an den Beauftragten gibt und sagt, wir haben irgendwas, wir sagen dir aber nicht was. Und der Beauftragte dann aber wiederum sagt, ach gut, das reicht uns aber, um sie von der Liste zu streichen. Also das ist faktisch eine Einflussnahme auf den Kulturbetrieb. Und es ist tatsächlich auch so, dass es nicht der Auftrag des Verfassungsschutzes ist, sowas zu tun. Und wir haben es auch mit einem Eingriff dahingehend zu tun, dass es natürlich nicht die Aufgabe eines Verfassungsschutzes sein kann, sagen wir mal, mit nicht validen, nicht überprüfbaren Informationen insbesondere in einen derart grundrechtlich geschützten Bereich einzugreifen. Also es ist sowohl von dem Bundesbeauftragten als auch von dem Verfassungsschutz ein eklatanter Eingriff in die Kulturfreiheit.
Jetzt ist es klar, dass man nicht vom Verfassungsschutz überwacht werden will, auch nicht als Buchhandlung. Du hast dazu jetzt eigentlich schon ein bisschen was gesagt, vielleicht aber noch ein bisschen mehr dazu, was denn auch aus rechtlicher Sicht gegen diese Überprüfung durch den VS spricht?
Naja, wir haben ja nicht mal Erkenntnisse, dass die überhaupt überwacht worden sind. Also was ich jetzt über den Buchladen Rote Straße in Göttingen sagen kann, ist, dass er seit Jahrzehnten nicht mehr in irgendeinem Verfassungsschutzbericht auftaucht. Weder in dem des Landes Niedersachsen noch in einem Bundesverfassungsschutzbericht. Also insofern können wir nicht mal sagen, dass er überhaupt Objekt oder Adressat oder was auch immer Beobachtungsobjekt irgendwie von irgendeinem Verfassungsschutz irgendwie dieses der Bundesrepublik geworden ist. Und wenn wir das schon nicht haben, dann haben wir natürlich noch eine besonders absurde Situation, dass wenn wir jetzt einen Antrag auf oder ein Bewerbungsverfahren haben, wo so ein Buchhandel teilnimmt und sagt, wir würden gerne mit Teil dieses Preises sein und wir haben ein besonderes Sortiment oder wir nehmen insbesondere mit Veranstaltungen am öffentlichen Leben teil und fördern halt irgendwie das Buch als solches, dass diese Buchläden nicht mal was davon erfahren, dass im Hintergrund in diesem Haber-Verfahren irgendwas stattfindet, sondern stattdessen sie eine Absagemail bekommen, was jetzt hier passiert ist vor zwei Wochen, in der nirgendwo gesagt wird, sie bekommen den Preis nicht, weil der Verfassungsschutz irgendwo interveniert hat, sondern sie bekommen den Preis nicht, weil sie nicht ausgewählt worden sind, was ja offensichtlich nicht stimmt, sondern sie sind ausgewählt worden von der Fachjury und sind allerdings dann später sozusagen von der Liste gestrichen worden. Und das ist ja schon derart intransparent, dass man schon wegen dieser Intransparenz klagen muss, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und diese Einflussnahme vom Verfassungsschutz auf diese Weise aufzuklären. Und gleichzeitig ist natürlich das mit eine der Hauptprobleme dieses Haber-Verfahrens. Das Haber-Verfahren ist insoweit auch problematisch, als dass es überhaupt diese Datenweitergabe gibt und das Verfassungsgericht sehr klar sagt, dass der Verfassungsschutz Daten nur dann weitergeben darf, wenn ein besonders hochrangiges Rechtsgut betroffen und gefährdet ist. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn es darum geht, dass ein Buchpreis gezahlt wird oder ausgezahlt wird, der von einer fachkundigen Jury als solche bestimmt worden ist. Es ist regelrecht absurd anzunehmen, dass das ein höherrangiges Recht sein soll, wo Herr Weimer auch sagt, irgendwie wir zahlen kein Geld an Extremisten, was wirklich lächerlich ist, hat irgendwie diese Buchhandlungen als Extremisten zu bezeichnen, ohne auch nur ansatzweise irgendwie was über diese Buchhandlungen zu wissen. Soll er mal in die Buchhandlungen kommen und soll sich die Menschen mal angucken, dann hat er vielleicht ein anderes Bild. Aber der hat ein Kulturverständnis, wo ich halt irgendwie schon in Frage stelle, ob der da in diesen Posten richtig ist.
Ihr klagt jetzt gegen Wolfram Weimer auf Vergabe des Preises, wie von der Jury gewollt. Wie hoch seht ihr die Chancen dafür, dass das Erfolg haben wird?
Naja, das wird ein sehr langwieriges Verfahren. Das ist ein Pilotverfahren. Wir betreten Neuland, weil dieses Haber-Verfahren ja tatsächlich jetzt auch erstmalig im Kulturbetrieb angewendet worden ist. Wir sehen das natürlich ein Stück weit irgendwie auch als Verteidigung des Kulturbetriebs als solchen, während den Anfängen. Wir müssen schauen, dass wir dieses Verfahren jetzt tatsächlich auch mit der Vehemenz führen, die mit der sie geführt werden muss. Also es wird auch nicht nur dieses eine Klageverfahren geben, sondern es gibt diverse flankierende Klageverfahren mit Auskunftsansprüchen nach der DSGVO, aber auch nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz. Wir werden auch den Bundesverfassungsschutz verklagen, dass die Datenweigerungsvergabe als solche rechtswidrig war. Aber in der Tat klagen wir auch gegen den Bundesbeauftragten oder beziehungsweise gegen die Bundesrepublik, vertreten durch den Bundesbeauftragten, auf Ausgabe dieses Preises wie von der Jury vorgesehen. Und im Rahmen dieses Verfahrens werden wir natürlich Akteneinsichtsansprüche geltend machen und werden aufklären, was denn da alles genau von wem, wann, wo gesagt worden ist und wann, wo interveniert worden ist. Ob das am Ende dazu führt, dass der Mindestpreis in Höhe von 7.000 Euro ausgezahlt wird, mag in den Sternen stehen. Das ist vielleicht auch ein Verfahren, was Jahre dauern wird. Aber was wir sagen können ist, die Buchhandlungen haben diesen Preis verdient. Die fachkundige Jury hat sie als solche, als Preisempfängerin und Empfänger bestimmt. Sie sind der Auffassung gewesen, dass diese Buchhandlungen besonders hervorgehoben sind bei den ganzen Bewerbungen und haben ein besonderes Sortiment und haben eine besondere zivilgesellschaftliche Teilhabe irgendwie und einen besonderen Verdienst am Buchhandel als solchen, sodass sie diesen Preis hätten bekommen sollen. Und darauf werden wir auch wirklich insistieren in den Klageverfahren, dass die Gerichte sich damit auseinandersetzen mögen und dann auch überprüfen müssen, was Weimar in dieser Entscheidung getroffen hat.
Abschließend, welche Konsequenz hätte es, wenn solche Fälle wie der Ausschluss von linken Buchhandlungen von einer Preisvergabe und auch eine Überprüfung durch den Verfassungsschutz, wenn so etwas über den Einzelfall hinaus Schule machen würde?
Naja, man muss ja jetzt nicht immer halt irgendwie über den großen Teich schauen und halt irgendwie auch immer wieder den Trumpismus bemühen, aber was man ja schon sagen muss, ist, dass wir es hier halt irgendwie auch mit einem rechten Kulturkampf zu tun haben. Also wir haben es mit einem Eingriff in eine Kultur zu tun, bei der es offensichtlich, sagen wir mal, Anspruch der Handelnden ist, eine unliebsame Meinung oder einen unliebsamen Buchhandel, der ja auch sich selbst halt tatsächlich auch als linken Buchhandel bezeichnet hat, irgendwie zu diskreditieren beziehungsweise anzugreifen oder halt irgendwie auch zu sagen, du hast es nicht verdient, irgendeinen bestimmten Preis zu bekommen, obwohl du vielleicht irgendwie ganz tolle Arbeit leistest. Und das ist ein Kulturkampf. Und wenn das halt tatsächlich Schule macht und wenn das dazu führt, dass in Zukunft so ein Verfahren standardmäßig angewendet wird, dann haben wir es natürlich auch damit zu tun, dass das auch demokratiegefährdend ist, weil das letztendlich auch zivilgesellschaftliche Strukturen gefährdet, die über öffentliche Mittel auch gefördert werden. Und das ist ja offenbar auch das Ziel, dass hier sozusagen irgendwie auch über demokratiefördertes Engagement regelmäßig überprüft werden soll und dann irgendwie niedrigschwellig sozusagen der Verfassungsschutz, ohne sagen zu müssen, worum es eigentlich geht, irgendwie sagt, nein, das wollen wir nicht, wir haben da irgendwas, ne? Ohne das auch nur ansatzweise überprüfbar und valide zu machen. Und wenn das die Zukunft ist, dann haben wir einen derartigen Eingriff in den Kulturbetrieb, dass das in hohem Maße demokratiegefährdend ist.
Sagt Rechtsanwalt Sven Adam aus Göttingen zur aktuellen Debatte um drei Buchhandlungen, die ausgeschlossen wurden vom Deutschen Buchhandelspreis. Es geht um den Golden Shop in Bremen, die Rote Straße in Göttingen und den Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin. Alle drei gehen gerichtlich gegen die Streichung von der Preisliste vom Buchhandelspreis vor. Kulturstaatsminister Weimar hatte alle drei Buchhandlungen wohl vom Verfassungsschutz überprüfen lassen, sie von der Nominierungsliste genommen und mittlerweile wurde auch die Preisverleihung des Deutschen Buchhandlungspreises komplett abgesagt. Wegen der eskalierenden Debatte und aus dem Umfeld von Kulturstaatsminister Weimar heißt es, die Kontroverse habe den Sinn der Veranstaltung zunehmend überlagert. Es gibt eine Initiative, die zur Solidarität mit den drei Buchhandlungen aufruft. Die Initiative heißt Lesen hilft. Hier können die Buchhandlungen unterstützt werden, ein Zeichen gesetzt werden für unabhängige Buchkultur, für Meinungsfreiheit und für literarische Vielfalt. Ihr findet die Informationen dazu online unter lesenhilft.de. Wir machen hier weiter mit Musik und kommen danach zu einer Musikrubrik, die nennt sich Coole Cover. Vorher aber
Vorher hören wir noch Kraftklub, die Band Kraftklub. Wir hören den Song So rechts aus dem Album Sterben in Karl-Marx-Stadt. Und die ein oder andere Person hat sicherlich Karten für Sonntag, denn Kraftklub spielt hier am 15. März in Erfurt in der Messehalle. Das Konzert ist ausverkauft. Wer noch Bock hat und vielleicht Glück hat, dass noch die eine oder andere Karte vor Ort verkauft wird, aber an sich das Konzert ist ausverkauft. Aber deswegen jetzt hier Kraftklub mit So rechts.
Bei manchen geht es schneller, bei anderen braucht es länger. Das gilt nicht nur für Autorinnen von Zauberei-Roman oder Die-Hard-Fans von Bibel, Tora und Koran. Eines Tages werde ich schräg, dann komm ich nicht mehr mit. Heute Morrissey, vielleicht morgen Taylor Swift. Alte Chucks, eigener Chef. Lustiger Spruch auf deinem Baseball-Cap. Komplette Jugend, verbrachte YZ. Aber du kannst nichts dagegen tun. Irgendwann wirst du rechts. So rechts. Aber bitte nimm mir vorher mein Handy weg. So rechts. Oder sag wenigstens, meine Karte wurde gehackt. So rechts. Jeder Kommentar, jeder Take, jeder Strike. So rechts. So rechts. Quelllose Videos posten im Familienchat.
Ah yeah, self-aware, zeige Haltung, steh für Werte ein. Wald, Kita, Fairtrade, Klima und Gerechtigkeit. Antirassismus, Kinderbuch im Lastenrad. Doch die Görn werden trotzdem in die Klasse reingeklagt. Dann die erste Lärmbeschwerde über die WG im Haus. Das reaktionäre Tief in dir will endlich raus. Du dachtest, du und deine Eltern, ihr seid grundverschieden. Du dachtest immer irgendwie, du wärst jung geblieben. Alte Chucks, eigener Chef. Lustiger Spruch auf deinem Baseballcap. Komplette Jugend.
Musik von Kraftklub von ihrem aktuellen Album Sterben in Karl-Marx-Stadt. Das war das Lied So rechts, mit dem sie derzeit auch auf Tour sind, also mit dem Album. Und vielleicht ist auch dieser Song dabei, wenn sie live spielen. Wir haben hier in der LAP-Sendung bei Radio Frei die Rubrik Coole Cover. Wir suchen Songs raus, die es im Original gab und die, ja wie so oft, eine Coverversion erfahren haben. Und wir hören zuerst das Intro, dann den Song und dann wirst du uns, Jana, aufklären, was das für ein Song war, wenn ihr ihn nicht schon eh erkannt habt und von wem er hier gecovert wurde.
Nicht Spoiler, ich glaube, das Auflösen ist recht simpel.
Ja, na gut.
Immer musst du mir alles nachmachen. Nein, du machst mir alles nach.
Coole Cover.
Coole Cover.
Radio Frei.
Radio Countdown.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wind of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls in the sound.
Das war unser cooles Cover heute.
Sound of Silence.
Sound of Silence, unzählige Male gecovert. Und hier in einer, wie ich finde, sehr schönen Jazz-Rock-Version von der amerikanischen Jazzsängerin Carmen McRae. Und die Neuinterpretation des Songs ist auch recht jung im Sinne von, das ist eine Version von 1968, also 2 Jahre nachdem der, oder 3 Jahre nachdem der Song dann auf der Platte erschienen ist, auf dem gleichnamigen Album, haben wir jetzt diese Coverversion gehört. Und die Reihe zieht sich ja bis heute fort. Also viele Genres haben sich des Songs bedient und das neu interpretiert. Hier von Carmen McRae und das Original ist natürlich von Simon & Garfunkel. Paul Simon hat den Song geschrieben. Genau, und tatsächlich war es einer der erfolgreichsten Songs des Duos.
Paul Simon und Art Garfunkel.
Art Garfunkel ist ja jetzt, ich glaube, Anfang des Jahres ist er auch verstorben. Ne?
Der Song lebt weiter.
Der Song lebt weiter.
Im Original und in vielen Coverversionen.
Genau.
Dankeschön, Jana, für dieses coole Cover. Ja. Wir kommen hier zum nächsten Beitrag im LHP-Magazin auf Radio Frei und kommen zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu Verschwörungsideologien, zu Falschnachrichten. Kurz Fake News. Und es gibt derzeit in Erfurt eine Ausstellung zu sehen, die sich mit dem Thema befasst. Sie heißt Fake What? Fragezeichen. Eine Ausstellung der Naturfreunde Jugend rund um Fake News, rund um Mediennutzung. Und besucht werden kann die Ausstellung immer, wenn jemand da ist, im Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Johannesstraße. Aber es gibt nicht nur diese Ausstellung, sondern junge Menschen können zum Beispiel mit ihrer Schulklasse die Ausstellung auch besuchen und da tiefer ins Thema einsteigen, nämlich mit Workshops. Und darüber hat unsere Kollegin Donata gesprochen mit einer Mitarbeiterin der Naturfreunde Jugend Erfurt. Ihr erfahrt mehr über die Workshops zum Thema Fake News.
Neben mir sitzt Feline Schruth. Sie ist Bildungsreferentin bei den Naturfreunde Jugend Erfurt.
Hallo, erstmal schön, dass ich da sein darf. Bevor ich zum heutigen Thema komme, würde ich gerne noch mal ganz kurz sagen, wer ist die Naturfreunde-Jugend eigentlich? Genau, wir sind ein Kinder- und Jugendverband, sehen uns als Plattform für junge Menschen, die dort ihre Möglichkeiten haben, Ideen umzusetzen, sich zu beteiligen, haben breites Angebot an Ferienfreizeiten, an internationalen Begegnungen und setzen uns zusammen genau mit vielen Kindern und Jugendlichen für eine bessere Welt ein. Und da haben wir uns auch dieses Jahr einen Themenschwerpunkt gesetzt, und zwar die Welt im Internet. Social Media ist ein großes Thema. TikTok hat immense Einflüsse auf junge Menschen. Fake News werden gefühlt von Tag zu Tag mehr. Und KI bestimmt mittlerweile den Alltag von vielen Menschen. Und da haben wir uns gesagt, das ist total wichtig, dass wir darauf eingehen, dass wir das thematisieren. Und dazu haben wir dieses Jahr eine Wanderausstellung hier, die in unserem Naturfreundehaus Lotte Eisenblätter in der Johannesstraße hängt. Diese Ausstellung kann jederzeit besucht werden, solange unsere Räumlichkeiten geöffnet sind. Und haben aber gesagt, die Ausstellung alleine wird jetzt kaum junge Menschen erreichen, und haben deswegen Bildungsangebote konzipiert, die sich halt genau mit diesen Themen auseinandersetzen.
Die Ausstellung wurde ja, ich glaube, letzten Oktober, also 25, eröffnet. Da war Radio Frei auch vor Ort. Und diese Workshops sind jetzt in diese, also wenn ich es richtig verstehe, in diese Ausstellung eingebunden.
Genau, die Workshops sind in die Ausstellung eingebunden, liefen auch schon letztes Jahr an. Also hatten bereits letztes Jahr auch Workshops, die darüber liefen. Und haben das jetzt nochmal ein bisschen ausgebaut und wollen das jetzt über das gesamte Kalenderjahr weitermachen.
Am besten vor Ort sollen die Workshops stattfinden, aber ihr habt doch geschrieben, dass man das auch in den Schulen vor Ort umsetzen kann. Inwieweit verändert sich dann ein bisschen die Umsetzung?
Wenn wir die Workshops hier bei uns im Naturfreundehaus durchführen, kann die Ausstellung natürlich ganz direkt eingebunden werden. Das funktioniert nicht, wenn wir es an Schulen machen oder in Jugendhäusern. Macht es aber manchmal einfacher. Es ist nicht für alle Schulen irgendwie möglich, hierher zu kommen, die Kinder und Jugendlichen freigestellt zu bekommen, dass es klappt. Und deswegen sagen wir, wir gucken irgendwie, was für die Schulen passt, was für die Jugendhäuser passt, freuen uns, wenn sie herkommen. Und wenn das nicht möglich ist, kommen wir auch gerne vor Ort. Was halt nur wichtig ist, dass wir irgendwie auch Zugang zum Internet haben. Also wir arbeiten auch mit vielen Methoden, die abwechslungsreich sind, wo wir auch einfach digitalen Zugang brauchen. Und wenn es euch jetzt in Schule sagt, wir haben irgendwie gar kein WLAN vor Ort, was SchülerInnen nutzen können, oder keine Schultablets, dann wäre es schon sinnvoller, wenn sie hierher kommen, damit wir einfach da nicht so eingeschränkt sind in unserer Methodenvielfalt.
Wie lange dauern denn die Workshops so insgesamt? Kann man das als Vormittagsprogramm machen oder kann man die ausweiten oder einkürzen?
Also an sich ist es geplant, dass es sozusagen ein Schultag ist, also circa irgendwie 8 bis 13.30 Uhr. Aber da sind wir auch anpassungsfähig und gucken irgendwie, was ist möglich, wie alt sind die SchülerInnen, wie sind da die Konzentrationsmöglichkeiten. Und können das da anpassen, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer machen. Wir arbeiten auch zum Beispiel mit Förderschulen zusammen, da machen wir es ein bisschen kürzer. Oder auch wenn wir irgendwie, es ist ja gar nicht Voraussetzung, dass es eine Schule ist, auch irgendwie freie Jugendgruppen, Jugendhäuser können auf uns zukommen. Und das zum Beispiel jetzt in einem Jugendhaus, wo die Kinder nachmittags nach einem langen Schultag hingehen, da noch die jungen Menschen dort sagen, jetzt machen wir noch einen 4-Stunden-Workshop, ist sehr unrealistisch, wo es dann natürlich auch Optionen gibt, das irgendwie anzupassen, kürzer zu fassen. Und es ist auch möglich, das über mehrere Tage zu machen und aufeinander aufzubauen.
Also praktisch als Projektwoche zum Thema Fake News.
Genau, als ganze Projektwoche oder wenn man sagt, man hätte gerne 2 aneinanderfolgende Tage.
Cool, könntest du vielleicht einmal die 4 Workshops vorstellen?
Genau, also wir haben einen Workshop mit dem Titel Fake What. Da geht es vor allem um Fake News und den Einfluss von Algorithmen und wie diese auch irgendwie bestimmen, welche Inhalte wir auf Social Media sehen. Ein Workshop zum Thema KI, wo wir ein bisschen gucken, hey, wie funktioniert künstliche Intelligenz eigentlich? Was sind irgendwie Vorteile, was sind aber auch Gefahren daran? Was sind Deepfakes? Also sowas wird da behandelt. Dann haben wir einen Workshop namens Und Ich. Da geht es so um die eigene Mediennutzung und zu gucken, was ist eigentlich eine gesunde Mediennutzung? wie viel bin ich im Internet, welche Trends verfolge ich, was macht das mit mir, meinem Körperbild, all das sind da Themen. Und dann noch ein, der so ein bisschen nachhaltige Aspekte und die Digitalisierung vereint, genau, wo es darum geht, irgendwie, was haben solche Fake News mit der Klimakrise und der Kommunikation darüber zu tun? Hat Digitalisierung, ist sie eigentlich gut fürs Klima, ist sie schädlich fürs Klima, was spielt da alles mit rein? Klimawandelleugnung, all das sind da Themen. Und wir sind aber auch immer bereit dazu, wenn irgendwie Schulen sagen, das ist natürlich gerade ein aktuelles Thema bei uns irgendwie, da gab es mehrere Vorfälle in dem und dem Themenbereich, da auch die Workshops leicht anzupassen.
Was habt ihr für Methoden in den Workshops? Wie geht ihr an die Themen ran?
Also wir gehen sehr spielerisch ran. Es wird viel mitgemacht. Man kann zum Beispiel irgendwie, es gibt ein Spiel, wo man einen Algorithmus nacherleben kann in so in Real Life. Schülerinnen können irgendwie Fake News Quiz machen, wo sie erkennen, ist das irgendwie, ist das Bild mit KI erstellt oder ist es ein richtiges Foto, wo sie an Fake News erarbeiten, wo kommt das her, welche Quellen sind da, vielleicht merken, ah, da gibt es ja keine Quellen dazu, das ist wahrscheinlicher, dass es ein Fake News ist. Also genau, wo viel diskutiert wird, viel ausprobiert wird, viel gespielt wird und auch viel reflektiert wird.
Die Workshops sind für Erfurter Schulen ja kostenlos.
Also an sich ist es thüringenweit kostenlos möglich. Es läuft nur über verschiedene Fördertöpfe und Projekte. Ich selbst arbeite im Projekt Nordostwärts für die Naturfreunde Jugend Erfurt und arbeite vor allem mit Schulen im Erfurter Norden und Osten zusammen. Darüber aus ist es mir generell möglich, irgendwie kostenlose Bildungsangebote durchzuführen. Und darüber laufen sozusagen ja alle Angebote von Jugendhilfeträgern, Jugendhäusern, Schulen aus dem Erfurter Norden und Osten. Ich habe aber noch eine Kollegin, die Projekte hat, die zum einen über Denkbund und im BNE gefördert sind, worüber es auch möglich ist, das thüringenweit kostenlos anzubieten. Und genau, wir finden es einfach schade, wenn irgendwie Schulen sagen, sie können das nicht durchführen, weil da einfach die Finanzierung fehlt. Und da es ja zum Glück Fördermöglichkeiten gibt, sind wir da sehr froh drum.
Ein großes Thema momentan in der Politik ist das Social-Media-Verbot, wurde ja auch beim CDU-Parteitag vor kurzem besprochen. Und da wollte ich auch fragen, was du von dem Diskurs hältst und ob das auch in den Workshops besprochen wird, wenn es thematisch passt.
Es ist auf jeden Fall was, was wir gerne mit Kindern und Jugendlichen besprechen. Ich finde es auch total wichtig, dass jetzt nicht nur ich als erwachsene Person dazu gefragt bin, sondern auch Kinder und Jugendliche direkt, die da auch teilweise unterschiedliche Meinungen haben. Ich selber denke, dass Verbote alleine wenig bringen. Genau, zum einen, alles, was verboten ist, macht man auch gerne heimlich. Und dann haben irgendwie PädagogInnen, Eltern, andere Erziehungsberechtigte gar keinen Einfluss mehr darauf, was passiert. Genau, und finde dann eher irgendwie eine sehr frühzeitige Medienbildung super wichtig. Genau, natürlich kann man vielleicht nochmal so ein bisschen über verschiedene Altersgruppen sprechen, dass zum Beispiel irgendwie auch 6-jährige Kinder Zugang zu TikTok haben. Würde ich persönlich jetzt auch ein bisschen kritisch sehen, aber gerade bei älteren Kindern und Jugendlichen finde ich es eher wichtig, die zu befähigen, da auch einfach Kompetenzen zu entwickeln. Und das auch total wichtig ist. Also wenn man irgendwie, man sieht es ja auch bei vielen älteren Menschen, die nicht mit dem Internet, nicht mit Social Media aufgewachsen sind, dass die auch teilweise sehr überfordert sind, da ja auch nicht alle, aber viele auch sehr oft auf Fake News reinfallen, genau, weil sie einfach nie die Möglichkeiten hatten, das zu erlernen. Und das sehe ich als super wichtig an.
Nun richten sich ja diese Workshops an Schulklassen, aber du hattest es auch gerade angesprochen, eigentlich könnte man das auch bestimmt auf andere Altersgruppen ausweiten. Was hältst du davon?
Also genau, an sich sind wir jetzt erstmal ein Kinder- und Jugendverband. Das heißt, unsere Zielgruppe sind irgendwie Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Genau, wir haben auch einfach über die Projektförderungen, die wir haben, bestimmte Altersgrenzen. Genau, so dass es halt uns möglich ist, irgendwie alles ab der 5. Klasse bis halt genau maximal 27 zu machen. Dass es generell, glaube ich, spannend wäre, solche Angebote auch für ältere Zielgruppen zu machen, das sehe ich auf jeden Fall. Vielleicht können wir das mal unserem Trägerverband, den Naturfreunden, nahelegen. Wir selber als Jugendverband haben da jetzt aber nicht die Zuständigkeit zu reich. Ja, sonst würde ich nur sagen, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch gerne bei uns. Genau. Wir finden auf jeden Fall Möglichkeiten, wie wir zusammenkommen. Wir freuen uns über Interesse. Schickt gerne eine Mail, ruft bei uns im Büro an. Und dann freuen wir uns total über eure Anfragen.
Das war Feline Schroth von den Naturfreunde Jugend Erfurt.
Das Interview führte unsere Kollegin Donata mit ihr. Wir machen ja im letzten Fitzelchen unserer LAP-Sendung. Nein, wir haben noch 10 Minuten. 9. Wir machen kurz eine musikalische Unterbrechung und dann hört ihr noch den ein oder anderen Veranstaltungstipp.
Und die Musik kommt von Florence and the Machine, von ihrem aktuellen Album Sympathy Magic, und genauso heißt der folgende Song.
Memory fails me, names and faces blur. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face, the scar face that pulls inside, tugging at me all the time, chewing on a feeling, spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed, the vague humiliations of fate. And the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to bleed. Head high, arms wide, aching, aching, aching.
Told me that it would. So come on, tear me wide.
Die letzten Töne von Sympathy Magic, neuer Musik von Florence and the Machine. Und wir nutzen die verbleibenden 4 Minuten noch für Veranstaltungshinweise hier im LAP-Magazin. Ihr könnt Konzerte, Veranstaltungen, Workshops erleben derzeit bei den jüdisch-israelischen Kulturtagen in Thüringen. Zum 34. Mal finden sie statt. Nicht nur in Erfurt, sondern an vielen anderen Thüringer Orten auch. Aber wenn wir mal auf das Programm in Erfurt schauen, dann haben wir zum Beispiel morgen am Donnerstag im Nerli Erfurt eine multimediale Performance unter dem Titel »Starke Meinung zu brennenden Themen«. Ein Abend voller Klang und Sprache. Es werden Geschichten vorgetragen über menschliche Misslagen und gleichzeitig gibt es Klavier, Trompete, Klavier und Alltagsgeräusche am Donnerstag um 20 Uhr im Nerli Erfurt in der Marktstraße. Es gibt aber auch beispielsweise eine Führung durch das mittelalterliche jüdische Quartier Erfurts am Sonntag, den 15. März um 11 Uhr. Treffpunkt ist an der Alten Synagoge Erfurt. Und noch viel, viel mehr findet statt. Stadtführung beispielsweise, inklusive Stadtführung, Konzerte, Vorträge und so weiter. Und mehr könnt ihr selbst nachlesen in Ruhe online unter jüdische-kulturtage-thüringen.de. Und am 5. März wurden sie eröffnet, die jüdisch-israelischen Kulturtage, und dauern noch an bis zum 26. März. Also noch viele Gelegenheiten, Veranstaltungen zu besuchen. Nicht nur in Erfurt.
Dann möchten wir euch noch auf einen anderen Termin hinweisen, der im Kunstmuseum Erfurt in der kommenden Woche am 18.03. stattfindet. Denn hier findet erstmals in diesem Jahr bundesweit der Tag der Demokratiegeschichte unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Aus diesem Anlass sprechen Gabriele Stötzer und Monique Fürster über die Rolle, die Kunst für sie im deutschen Demokratieprozess um 1989 gespielt hat. Der Eintritt ist frei und die Veranstaltung heißt »In Bewegung bleiben«. Ein, wie ich finde, ziemlich aktuelles Thema. Was darf Kunst, wie frei ist Kunst eben in demokratischen Prozessen? Wir verabschieden uns an der Stelle mit dem LAP-Magazin, mit deutscher Musik und hören uns wieder, wenn ihr mögt, in 2 Wochen.
Am Mikrofon waren heute Jana
und Christine. Und ihr hört jetzt nochmal Soweit von Crazy und das Album heißt Seifenblasenmaschine.
Zumindest noch 1,5 Minuten.
Lieder sagen, so weit, wie die Zeilen tragen, so weit, wie die Zeremonie, so weit in die Knie. So weit es geht, an Reimen entlang, zwischen grober Idee und feinem Gefühl, zwischen Höhle, Ruin und Bühnenaufgang, zwischen Ehrenempfang und Asyl. So weit wie die Show will und weitergeht, so weit der Zauber gelingt, so weit sich die Welt um die Bühne dreht, so weit ich weiß, wie mein Lied klingt. Soweit ich kann mit Verstand und Physik am Klang entlang in nicht mehr valides Gebiet, vom Olymp in den Orkus und wieder zurück. So weit rum kommst du nur mit nem Lied. So weit wie die Show will und weitergeht.